jetzt darf ich eine Fortsetzung vom Kongress ankündigen. Das heißt, es hat so einen großen Anklang gefunden, die Archetypen, Erklärung und Aufstellung von Peter, dass wir uns gedacht haben, wir haben ja nur zwei wirklich am Kongress machen können, dass wir das fortsetzen. Und heute ist die Anima dran und ich danke dem Peter einmal mehr, dass er den weiten Weg zu uns nach Wien genommen hat. Einen schönen Abend.
Und danke. Danke. Ja, wer am Kongress dabei war, weiß, dass die beiden Archetypen, die dort vorgestellt worden sind, und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, die Core, also das Mädchen, also sozusagen, wenn wir Frauen sind, zwischen 13 und 21, ein ganz, ganz großes Thema in der griechischen Mythologie und den alten Weisen vorgestellt haben. Eines seiner Artikulationsformen ist das Schicksal. Also das, was uns, ob wir das möchten oder nicht, das ganze Leben lang begleiten. Im Griechenland wurde das dargestellt, nicht nur durch Kronos, es wurde auch dargestellt durch die Moiren oder die Kurzform die Moira. Früher war es ganz, ganz früher war es nur eine Dame und dann hat sie sich in drei Teile aufgespalten. Und wunderschön, das findet man in vielen Mythologien, es sind Spinnerinnen. Also nicht Spinnen, das wäre jetzt ein anderes Thema, ja? Das wäre das Skorpion-Thema. Die Spinnerinnen, die eine sitzt an ihrem Spinnrad und webt. Ihr kennt diese typische Bewegung, nicht? Mit dem Fuß so und so. Aber was webt sie? Oder was wirkt sie? Laut? Den Lebensfaden. Den Lebensfaden, man kann auch sagen, den Schicksalsfaden, ja. Und da webte sie bei mir im zarten Alter von 21 Jahren meinen Sohn hinein. Ja, sicher. Wo soll er denn sonst herkommen, mein Sohn, oder? Und so weiter. Und meine diversen Ehen und meine diversen Autounfälle oder sowas. Ich hatte, glaube ich, gar keine. Naja gut, aber es gibt ja immer wieder. Wenn ich sage, meine ich ja, ich begreife mich ja immer als ein Pluralis Majestatis und ich habe die ganze Majestät der Dinge, die es so gibt, auch in mir. Und es ist sinnvoll, dass ihr das auch tut. Ja? So. Und deshalb auch meine Verliebtheit geradezu. Am Anfang meines Studiums, also vor 35 Jahren, habe ich mich schon mal mit den Archetypen beschäftigt und habe sie überhaupt nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, was meint der CG, der Carl Gustav, was meint er damit? Ja? Und erst, muss ich dazu sagen, erst das Studium der Astrologie hat mich für das Studium der Archetypen reif gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Astrologie fallen lasse, nein, aber sie bekommt auf einmal eine unglaublich viel größere Dimension. Und wenn ich Archetypus sage, dann meine ich im Grunde genommen die Erzählung der Anfänge der Völker. Das ist der Archetypus. Die ganze Mythologie der Völker, da steckt dieses archetypische Material drin. So, eine einfache Geschichte, nicht? In Griechenland waren es die Moiren, in Rom waren es auch drei Frauen, die Parzen. Und was war es bei uns im alten Germanien? Die drei Nornen, die haben immer dasselbe, immer gestrickt, immer, nein, nicht gestrickt, gewirkt. Ja, gut. Bevor ich mich endgültig verliere, noch ein letzter Satz über das Verhältnis von Archetyp zur Astrologie. Ich habe mir lange überlegt, wie kann ich das verstehen? Und wenn ich mir das überlege, wie kann ich das verstehen, heißt das natürlich auch, wie kann ich es versuchen, den anderen nahe zu bringen. Ja? Und da ist mir irgendwann klar geworden, was war denn zuerst? War die Astrologie zuerst? Nein. Was war denn zuerst? Das Thema, was über die Seele von dir und mir erzählt, war immer zuerst die alten Geschichten oder das, was wir den Mythos nennen. Und in diesen Mythen, diese Mythen sind auch nichts anderes als eine, wie soll ich sagen, Personifizierung dieser Archetypen. Die Geschichte erzählt, weil man einen Archetypus nicht zu fassen bekommen kann, müssen Geschichten drum erzählt werden. Und der Mythos ist der Bericht über die Archetypen. Und die Astrologie ist ebenfalls, sehr viel später, der Bericht über die Archetypen. Nichts anderes. Wir können auch sagen, unsere verschiedenen Zigarettenmarken sind auch nichts anderes als eine Erzählung über die Archetypen. Könnte man sich hingehen und könnte sagen, ich rauche jetzt mal alle Zigarettenmarken durch und schaue mal, zu welchem Archetypus die gehören. Könnte man machen. Rüdiger Dahlke hat sowas Ähnliches gemacht. Ja? Der hat sich die Automarken angeschaut und der hat sich die Pflanzen angeschaut und so weiter. Und hat sie dem Tierkreis zugeordnet. Gut. Ich war neulich bei ihm in dem Zentrum in Tamanga, da hatte er ein wunderschönes Zentrum, da gab es einen kleinen Kongress und da habe ich über den Mythos und die Archetypen erzählt und da hat er gesagt, das ist ja toll, warum habe ich mich eigentlich noch viel zu wenig damit darum gekümmert? Ja? Man erkennt das sofort, die Archetypen. Gut, also die Astrologie entsprang dem Archetypus, entsprang die Mythologie, entsprang dem Archetypus, die Automarken, naja, jetzt übertreibe ich, gut. Welchen Archetypus möchte ich heute versuchen, nicht zu erzählen, sondern versuchen, euch nahe zu bringen. So nahe, dass der gegebenenfalls für ein paar Minuten da sein darf, in der reinen Form. Ich habe vor etwa 4 Jahren angefangen, Archetypen in einer Familienaufstellung aufzustellen. Und ich habe selten eine so tiefgreifende Arbeit erlebt wie da. Ja? Und es war egal, welchen Archetypus ich aufgestellt habe. Jedes Mal, wenn sich einer darauf eingelassen hat, mein Gott, manche Leute sind einfach so vernagelt, die gehen zu ihrem Archetypus hin und sagen, na und? Ja, aber das ist sehr selten. Ja. Viele brechen einfach erstmal zusammen vor ihm, vor dem Typus. Und wenn sie dann wieder aufstehen, dann ist was geschehen. Ganz verrückte Geschichte. Die Anima ist heute das Thema. Die weibliche Seite. Deine und meine weibliche Seite. Die weibliche Seite der Welt. Und der Archetypus ist nichts anderes als die immer wiederkehrende Tafel oder die Kreide an der Wand. Achtung! Weibliche Seite. Und in 1000 verschiedenen Formen wird der Archetypus immer wieder, immer aufs Neue an die Wand gemalt. Heute Abend auch, da hängt der Archetypus. Ich habe jetzt angefangen, das heißt schon etwas länger angefangen, sozusagen aus jedem Archetypus ein Mandala zu machen. Und wer sich mit Astrologie auskennt, und ich schätze mal 100%, die hier sitzen, kennen sich mit Astrologie aus, wissen, hier mache ich auch so eine Art astrologische Abfolge eines Archetypus, der hier in der Mitte sitzt. Ja? Jedes Mal packe ich einen Archetypus in der Mitte und dann konjugiere oder dekliniere ich seine verschiedenen Formen. Nein, 12 verschiedene Formen von, ich weiß nicht, 1.469.000, die ich auch noch dahin machen könnte, wenn ich so clever und klug und so viel Material hätte. Ja? Aber mir hat das schon gereicht. Ja? Die Anima, die weibliche Seite der Welt. Ich muss eins noch dazu sagen, C.G. Jung war ein großer Geist. Das kann man nicht anders sagen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, natürlich, als ich wieder neu auf das Thema der Archetypen stieß, seine 25 Bände, diese großen grünen Bändchen, es hört sich jetzt so an, als hätte ich sie durchgelesen. Also dafür bin ich zu alt für so einen Quatsch. Ja? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe mir immer so geguckt, wo kommt Archetypus vor? So. Dann brauchte ich für ein so ein Buch in der Regel 3 Tage. Und habe mir dann natürlich die Passagen, wo er über den Archetypus referiert, rausgescannt. Natürlich. So arbeite ich halt. Und dann habe ich festgestellt, ja, Jung, C.G. Jung beschreibt 8 Archetypen. 8. Mehr nicht. Das ist auch mein Klingelton. Ja, genau. So ist er. Ja, hätte meiner sein können. 8 Archetypen beschreibt er. Wobei, offen gestanden, sein Lieblingskind war immer die Anima. Darüber hat er, ich weiß nicht wie viele, eigene Bücher geschrieben. Ja? Und trotzdem versteigt sich dieser Mann zu der etwas absurden Behauptung, eine Frau hat keine Anima und ein Mann hat keinen Animus. Deshalb hat die Frau sozusagen, die hat den Animus und den gibt sie rüber an den Mann. Ja, und danach sucht er dann. Und da muss ich sagen, lieber Karl Gustav, das hätte ich mir von dir noch ein bisschen anders gewünscht. Ich spiele da nicht mit. Jeder, der hier sitzt, hat alle Archetypen in sich. Jeder. Da muss nicht jeder aktiviert werden. Ja. Und da ich ja ein eingefleischter Astrologe bin, habe ich jetzt etwas gemacht, was schon fast blasphemisch ist. Ich habe zusätzlich zu den 8 Archetypen, die sich natürlich hervorragend auch in den Tierkreis hinein malen lassen, noch 4 weitere Archetypen benannt mit anderen Namen als den Tierkreisnamen. Ja. Ich habe zum Beispiel den Archetypus, den der Jung nicht benennt, den Zwillinge-Archetypus, habe ich genannt den Rover. Was ist ein Rover? Das ist ein englisches Wort. Wahrscheinlich auch kommt es ein bisschen auch aus dem Lateinischen oder so, das habe ich jetzt nicht geprüft. Nun, er ist unterwegs, von hier nach da und von da nach hier. Und so fand ich mich sozusagen dass ich das Werk von Jung ein bisschen ergänzt habe. Wer das nicht leiden kann, der kann mich verurteilen. Ich bin da ganz offen, aber ich musste das tun. Ja. Tja, aber kommen wir zurück. Zu dem Thema der Anima. Ich habe einen kleinen Zettel vorbereitet für diejenigen, die nicht am Kongress beteiligt waren. Jeder nimmt sich bitte einen Zettel, damit ihr das auch irgendwie nachvollziehen könnt, was ich da erzähle. Die weibliche Seite der Welt, die weibliche Seite der Seele, die weibliche Seite des Menschen, ja sicher. Und er ist ein Mann und deshalb ist es nicht weiter verwunderlich, wenn er, wie alle anderen Männer auch, selbstverständlich von dieser weiblichen Seite der Welt hoch begeistert ist. Hoch begeistert ist. Und er hatte die privilegierte Situation, die wir männlichen Psychotherapeuten alle haben, durch unsere Praxisräume ohne unser eigenes Dazutun defiliert die Anima pausenlos jeden Tag 3-mal, wenn es sein muss, durch. Und so war es bei ihm natürlich auch. Und manche Anima. Es gab eine Frau, die hieß Spielrein, ich glaube Sabine hieß sie. Weiß das einer von euch näher?
Sabrina.
Und wie hieß sie? Spielrein, ja. Eine Russin, eine schöne Chore, als sie das erste Mal bei Jung auftauchte. Und er fiel sie entsprach ganz offenkundig zutiefst entweder seiner Chore oder seiner Anima. Chore ist ja die Vorform der Anima. Aus jeder Chore wird früher oder später eine Anima. Wobei es gibt auch lebenslange Choren. Ja, ja. Die nennt der Volksmund dann in der Regel alte Jungfer oder so. Naja, weil zur Chore gehört eigentlich was? Die Unschuld. Lebenslang. Tut mir jetzt leid. Ja. Naja, das stimmt nicht ganz. Die Persephone, die Tochter der Demeter, die ja dann von unserem alten Freund Pluto geraubt wurde, weil er sich in sie verguckt hat, der hatte ja auch was übrig für Chore. Jeder Mann hat was übrig für Chore. Wer sagt, ich nicht, lügt schlicht und ergreifend. Oder läuft noch etwas unbewusst durch die Welt. Und die Chore wartet noch darauf, dass er auf sie reinfällt. Nicht? Gut, zurück zur Anima. Dieses Thema des Frauseins hält uns Männern aufrecht. Hält uns Männern unsichtbar eine Karotte vor die Nase und wir laufen dieser unsichtbaren Karotte nach. Manch einer mag sich zurückhalten können, weil er verheiratet ist und er hat noch eine andere Karotte, die zieht ihn allerdings zu der anderen Seite. Das ist die Karotte der Treue oder die Karotte der ich will mich nicht schuldig machen, was ja nur eine Unterart ist von dem Thema der Treue. Aber wir anderen, wir Männer, sind genauso wie ihr Frauen mit der unsichtbaren Karotte und da hängt eben so ein Mann dran, nicht? Ja, aber was denn, wenn ich verheiratet bin, fragt da Fridoline. Ist die Karotte dann weg? Sie wird noch ein bisschen, sie geht noch ein bisschen unter nach unterirdisch. Der Stock, an dem die hängt, ist aber noch da. Und bei Bedarf hebt er dann die ganze Karotte wieder empor. Nein, bitte, da hängen keine Männer dran. Aber die Männer, die kommen dann, weil sie das Ende an dem sie hängt, spüren und sagen, an dieser Leine könnte ich hängen. So redet kein Mann, aber das ist das Gefühl. Ja, sie hat die richtige Leine für mich. Leine, kann man so sagen? Nein, das ist so ein Stöckchen und dann hängt was dran. Nicht? Bindfaden, eher ein Bindfaden ist das, ja. Okay. Aber die Anima hat ja, die durchläuft ja ein großes Schicksal. Ein großes Schicksal. Am Anfang hebt sie ihr Haupt, sagen wir mal, wir wären jetzt alle geborene Mädchen, angenommen mal. Am Anfang hebt sie ihr Haupt, die Anima, als Chore und entdeckt etwas, das sie ganz offensichtlich mit ganz eigenartigen Augen in die Welt schaut. Und das sind andere Augen als ihr Bruder Helmut. Der sieht ganz anderes in der Welt. Und dann entdeckt die Anima, die da noch Chore heißt, noch etwas an sich. Ihr Bruder Helmut verfügt, mal nackend gesprochen, über andere Körperteile als sie selbst. Also scheint es nicht nur an der Wahrnehmung zu liegen, dass man anders guckt, sondern es ist auch sonst ein Unterschied da. Und das kann sein, dass die Anima dann, es gibt also hunderte von Psychologen und Philosophen, die daraus eine ganze Weltanschauung gemacht hat. Ja, Penisneid und was ist alles, Minderwertigkeitsgefühle, ach du liebe Zeit. Ja. Es ist einfach nur anders. Und die Chore wächst heran und entwickelt sich immer mehr zu einem Mädchen. und entwickelt sich auch immer mehr zu einem Wesen, was dem anderen Geschlecht, was ja ganz anders ist, entweder gefallen möchte, es aber nicht tut, aus welchen Gründen auch immer, oder gefallen möchte und die Männer gucken ganz merkwürdig. Und das muss die Chore verarbeiten. Entweder denkt die Chore, was ist denn hier los? Der guckt so, als wollte er mich aufessen oder sowas. Ja, man muss sich überlegen, wie verwirrend das ist für jemanden. Ja? Oder, ja, warum auch nicht? Wenn das andere Geschlecht es doch will, probieren wir mal aus oder so. Ja? Heutzutage ist das sicher für eine Chore etwas leichter als vor 100 oder gar vor 200 Jahren. Ne? Ich sage doch nicht, dass es nicht so ist. Manchmal aber läuft es merkwürdig ab. Nämlich die Frage, warum gefalle ich dem nicht? Oder warum gefalle ich denen allen? Das ist, was habe ich denn? Ja, mein Gott. Da gibt es ja furchtbar viele Spielarten. Ja? Und da ist keine Spielart, die es nicht gibt, hätte ich beinahe gesagt. Gut, aber das Thema geht weiter. Wann wird die Chore zur Frau? Laut? Nein, 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 vorher schon. Vorher schon. Oder wenn sie abgebissen hat, ne? Ja, mein Gott, nicht? Beides ist denkbar. Ja. Ja, Goethe hat in Faust zwei Choren am Brunnen über eine dritte Chore, die da immer so im Hausflur mit einem Soldaten rummacht. Ein Gespräch entfacht, das sozusagen die Pointe hat. Ja, da muss man aber doch aufpassen, da ist doch auch schnell das Blümchen weg. Das ist das Abgebissene, ne? Ja, da wird das Blümchen abgebissen. Oh, oh Gott. Ja, gut. Und da ist sozusagen die Grenzlinie, ja? Da ist eine Grenze. Und sie wird natürlich übertreten, in der Regel. Nicht immer. Und in der Tat, in dem Moment, in dem dann die Schwangerschaft stattfindet, wird sie endgültig Anima. Endgültig. Ja. Deshalb zeigt auch das Bild, wir haben die Thea, die ja unsere Symbolonkarten gemalt hat, haben die nochmal zeichnen lassen, nur die Porträts. Und zwar diesmal mit dem Auftrag, die Archetypen zu malen. Das könnt ihr euch ja nachher in der Pause mal anschauen, wer das noch nicht, ihr habt es ja jetzt auch da. Und die Thea hat das nochmal gemacht. Wenn man sich das hier anschaut und das hier anschaut, muss ich sagen, das hat sie genial bewerkstelligt. Ja? Es ist immer, die Anima ist immer zusammen Mutter und Kind. Das haben wir sozusagen in unserer christlichen Mythologie selbstverständlich in der Maria. Ja. Und das ist der Archetypus in christlich. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Mohammedaner sie haben. Haben sie die? Die Anima? Wer ist das? In der Religion? Ist auch die Maria. Die heißt auch Maria, aber es ist eine andere Maria, gell? Oder ist das... Guck mal, ich bin da etwas minder bemittelt in islamischer Mythologie. Das ist alles. Gut. Jetzt ist das Kind am Wachsen. Und irgendwann wird es geboren. Und ich werde, wenn ich eine Frau bin, eine Frau und Mutter. Manchmal geschieht dann etwas, was man nicht so genau durchschaut. Als Frau, aber auch als Mann nicht genau durchschaut. Manchmal spürte, ich rede jetzt mal aus der männlichen Perspektive, und das war in meiner Ehe ganz ähnlich, als ich mit 21 Jahren Vater wurde, da wurde auf einmal aus meiner Frau, also aus einer Chore, wurde auf einmal eine Anima. Wollte ich eine Anima? Nee. Ich hatte mich in eine Chore verliebt. Zugegeben in eine etwas vollbusigere Chore. Na und, Choren können, müssen nicht flachbusig sein, die dürfen auch vollbusig sein, aber sie war eine Chore. Und jetzt war sie keine mehr. Da ist was passiert. Und sie hatte auf einmal einen Mann, wir haben dann geheiratet, natürlich im Jahr 1966, wenn die Frau schwanger wird, heiratet man. So ist das eben, so ist das Leben. Sie hatte einen Ehemann, vorher hatte sie einen Liebhaber. Dann hatte sie einen Ehemann und offen gestanden mit diesem Ehemann, oder sie hatte den Vater ihres Kindes, konnte sie auch nicht mehr allzu viel anfangen. Vorher war das so ein wilder Bursche und jetzt war das irgendwie ein Familienvater, der morgens um 8 zur Arbeit ging und abends um 5 nach Hause kam und platt war. Ja. Ich will euch nur ein bisschen die einzelnen Phasen, die dieses Thema der Anima zu durchlaufen hat. Ja. Und die Form, und wie lange hält denn dieses Thema der Anima? Was ist euer Gefühl? Bis wieder etwas Neues auftaucht. Und was ist das für ein Neues? Gehen wir mal auf die andere Seite. Reden wir mal kurz über den Animus, was wir sicherlich irgendwann im nächsten Jahr tun werden. Gell? Vermutlich. Also beschränken wir uns hier weiterhin auf die Anima, aber trotzdem ein kleiner Schlenker. Der Animus wird auch erst wach in dem Moment, indem ich Vater werde. Das muss man wissen. Aber ist er damit schon sozusagen gesättigt? Nö, überhaupt nicht. Der findet das Thema, was zu dem Vatersein geführt hat, nämlich das sexuelle Thema, unglaublich spannend. Und das kann der ja, wie wir wissen, Charlie Chaplin ist immer noch das beste Beispiel. Goethe war auch nicht schlecht in der Hinsicht, bis ins hohe Alter. Das ist bei uns Frauen eine andere Geschichte. Da schiebt sich etwas irgendwann in die Welt, in unsere weibliche Welt. Ich rede jetzt über meine Monika im Inneren, ja? Nur, dass wir das wissen. Die allerdings Mond im Zeichen Steinbock, die allerdings immer schon etwas älter war, schon als sie auf die Welt kam, war die ziemlich alt, ja? Die Monika. Und, wie soll ich das sagen? Sie hat mich ziemlich hart rangenommen, diese Monika. Ja? Gut, es kommt der Abschied von einer bestimmten Form der Körperlichkeit. Der Abschied, was ist das für ein Abschied? Ich meine, hier sitzen genug Frauen, die wissen das viel besser als ich. Ist ja nicht der Abschied von der Sexualität. Nein, überhaupt nicht. Bitte?
Der Abschied von der
Fruchtbarkeit. Richtig. Ich kann nicht mehr Mutter werden. Das ist vorbei. Mehr noch, in diesem Stadium gehen oft auch meine Kinder aus dem Haus. Und das Nest wird leer. Und ich bin auf mich allein gestellt. Es gibt niemanden mehr, um den ich mich, das Wort finde ich toll, kümmern muss. Ja. Ich habe einen Film gesehen, gerade vor einer Woche. Der hat mich unglaublich bewegt. Ein junges Mädchen, 15, bekommt Leukämie und weiß, sie wird sterben. Aber sie hat noch nichts erlebt. Und dann macht sie sich so eine Art Liste, was sie alles noch tun will. Also zum Beispiel das erste Mal Sex haben und solche Dinge, ja, wovon man immer so viel gehört hat, aber man weiß nicht, worum es da geht. Und sie lernt einen Jungen kennen, der vielleicht 2 Jahre älter ist. Und der verliebt sich in sie. Und dann erfährt er, dass sie sterben wird. Und das hält dann nicht aus. Und er haut ab, er läuft weg. Und 3 Tage später steht er wieder vor der Tür und sagt, ich kann nicht weglaufen. Und dann merkt sie, sie kann ihm das zumuten. Und sie sagt, weißt du, um zu sterben, brauche ich auch noch jemanden, der sich kümmert, wenn ich sterbe. Und das habe ich in dieser Form noch nicht wahrgenommen, so. In dieser unglaublich tiefen Form. Ja. Und er schafft das. Das Mädchen stirbt und er schafft es, bei ihr zu bleiben. Unglaublich beeindruckend. Ja. Und da gibt es ein Lied, das, glaube ich, direkt für den Film geschrieben ist. Das heißt, sie singt das, oder es fühlt sich so an, als würde sie das singen, I know that you care. Das ist der ganze Titel. Und das ist das ganze Lied. Immer in immer neuen Formen. Ich weiß, dass du dich kümmern wirst. Mehr muss ich nicht wissen. Ja, dann kommt die Phase, wo die Kinder aus dem Haus sind, wo ein Teil meines Frauseins nicht mehr da ist. Möglicherweise auch der Teil, wo sich mein Mann dann eine Jüngere, vielleicht eine Chore heranholt, weil er sozusagen auch in dieser Phase steckt. Natürlich steckt er in dieser Phase, aber er sagt, da kann man doch was machen, da gibt es auch was von Ratiofarm oder aus der Mädchenhochschule oder sowas, ja? Ja. Und irgendwann bin ich alt. Und ich weiß eins definitiv, das werde ich nicht mehr machen und Philosophieprofessorin werde ich auch nicht mehr werden und dieses auch nicht. Und was ich mir gewünscht hätte, eine Fahrt in die Südsee, man kommt so schwer mit dem Rollator in die Südsee. Ja. Und all diese Lebensstadien werden getragen und von uns erlebt, genau mit diesem Archetypus. Als würde er uns an die Hand nehmen und sagen, ich führe dich jetzt durch das alles hindurch und es wird schwer werden. Und du wirst sehr traurig sein, manchmal verzweifelt. Aber ich bin da, ich bin deine Anima und wir müssen da durch. Die sieht nicht aus wie ich, ne? Also das mal bitte, ja. Gott sei Dank, ne? Ja, okay. Schaut euch mal das, was ihr auf diesem kleinen Zettel stehen habt, an. Da sind ein paar von diesen Dingen, die Animas so beschäftigen. Also zum Beispiel die Suche nach der Heimat. Das ist kein Thema vom Animus. Das ist ein reines Thema der Anima. Das muss man wissen. Suche nach der Heimat. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erzählt, vor etwa 5 Jahren. Ich habe so eine Odyssee durch Deutschland hinter mir. Ich bin geboren worden in Wittenberge, aber nur, weil der Zug, mit dem meine Mutter zu ihrer Mutter wollte, durch einen Bombenalarm stehen blieb. Und das war nun gerade in Wittenberge und da fing bei meiner Mutter die Wehen an und da hat sie mich schnell, ist mit mir schnell in die Klinik. Und deshalb bin ich in Wittenberge zur Welt gekommen. 3 Tage später saß sie wieder im Zug und wir sind dann nach Schwerin zu ihrer Mutter gefahren. Also deshalb in Wittenberge begann sozusagen meine Odyssee. Die ersten, und dann fuhr meine Mutter mit mir wieder zurück in ihre, das war nicht ihre Heimat, in ihre Wohnung. Ach was, das war ihre Einzimmerwohnung, sie waren ausgebombt. Ja? Nach Itzehoe, und da habe ich die ersten 12 Jahre meines Lebens verbracht. Sehr schöne Erinnerungen daran, also an die Kindheit, ja. Aber Heimat, nö, nö. Und dann die nächsten 12 Jahre, von 12 bis 24, war ich in Dortmund. Weil es war die Nachkriegszeit und in Itzehoe gab es keine Arbeit, also haben sich meine Mutter und ihr neuer Mann gesagt, okay, wir bewerben uns für die Umsiedlung, so hieß das damals. Umsiedlung hieß immer in Ballungszentren, wo es Arbeit gab. Und dann bekamen sie das Angebot nach Dortmund, Ruhrgebiet, große Industrie. Ja, haben sie gesagt, okay. Und dann war ich in Dortmund 12 Jahre bis 24. Und dann kam ich nach Frankfurt. Mit 24 hatte ich mein Abitur, 2. Bildungsweg, und ich wollte studieren, aber das ging nicht. Weder in Dortmund und in Bochum hatten sie nicht meine Fächer. Und dann bin ich also seit 1969 in Frankfurt. Und 40 Jahre später habe ich endlich gemerkt, Frankfurt ist meine Heimat. Nicht meine Heimat im Landsinne, sondern meine Heimatstadt. Jetzt bin ich angekommen. Und ich finde das toll. Ja. Aber ich habe mir vorher auch nie Gedanken darüber gemacht. Ja. Ja. Und jetzt, wenn ich Frankfurt sehe, dann geht so ein Lächeln in mich. Also weiter, was noch? Natürlich auch das Fehlen eines Zuhauses. Ja. Die innere Anima, ich habe es immer wieder mich gefragt, was ist da eigentlich los? Wenn im Krieg, und das kenne ich nicht nur aus den Filmen, das kenne ich auch aus Erzählungen, wenn im Krieg jemand schwer verwundet wird und er weiß, er wird sterben, wonach schreit er? Immer nach der Mutter, immer. Einer hat es mal explizit gesagt, ich glaube nicht, dass je einer nach seinem Vater geschrien hat, wenn er gerade einen Bauchschuss hatte. Kommt nicht vor. Das hat zu tun mit der Anima. Ja? Oh ja, ich weiß noch nicht genau, was es damit zu tun hat, aber ich weiß, dass es damit zu tun hat. Manche Dinge, die, da braucht man ganz lange, um eine Ahnung davon zu kriegen. Ist zu verstehen, ach du liebe Zeit. Ja? Gut. Das Fehlen eines Zuhauses heißt, die Anima fühlt sich heimatlos. Und das ist eines der großen Themen, woran wir in Europa im Moment leiden. Das Thema der Immigranten, das Thema der Fremden. Nicht, weil sie Fremde sind, nicht, weil sie eine andere Rasse oder eine andere Religion oder was auch immer haben, sondern weil sie keine Heimat haben. Ja, aber sie kommen doch aus Syrien, aus dem Libanon, aus was auch immer. Ja, sie kommen daher, heißt aber, sie haben ihre Heimat verlassen. Die Nomaden, ihre Heimat, so ähnlich wie Freddy Quinn, nicht? Meine Heimat ist das Meer. Ob das so stimmt, wissen wir jetzt nicht so genau. Vielleicht ist sein Vater untergegangen. Die Nomaden kennen dieses Thema nicht. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie weit die Nomaden ihr Thema der Anima weggedrückt haben. Ja? Ich weiß allerdings, dass im Bereich östlicher Religionen das Thema der Anima ganz weit weg ist. Ja? wenn man sich mal Afghanistan oder sowas anschaut, ja, das ist schwierig. Also, da bin ich sehr schnell geneigt, eher meine Ahnen mal zu steinigen, als mich auf sie einzulassen. Ja? Ich sage nicht, dass das in allen Fällen so ist, ich sage eher geneigt. Ja? Gut. Und die Nomaden, das weiß ich nicht, die haben bei mir noch nicht Therapie gemacht, aber wenn sie es haben, wüsste ich darüber auch, was mit der Heimat ist. Aber es gehört für mich in jede Anamnese, wenn ich mit jemandem arbeite, wo ist deine Heimat und wo bist du? Bist du in deiner Heimat? Manch einer sagt dann, also meine Heimat ist Castrop-Rauxel, aber ich lebe jetzt in Berlin. Ich sage, mein Gott, das ist doch kein Thema, ja? Ist Deutschland ist deine Heimat. Ja? Wir reden jetzt gerade nur bei mir nur von der Heimatstadt. Das ist noch eine kleine Heimat innerhalb der großen Heimat. Ja? Gut. Weiter. Und dann ist die Frage, angenommen, mir fehlt das Zuhause. Dann muss ich wissen, meine Anima ist in Not. Kann ich als Therapeut oder als Klient oder wie auch immer, kann ich dort dafür sorgen, dass ich aus dieser Not erlöst werde? Selbstverständlich kann ich das. Ich muss nur wissen, A, dass das eines der Themen ist, die mir zu schaffen macht, und B, was kann man tun? Ja. Ein Sohn kam in die Therapie, der seinen Vater nie gekannt hat. Warum? Weil der Vater in Russland gefallen ist, als seine Mutter mit ihm schwanger war. So. Und ich habe gemerkt, es ist eine große Not da. Er weiß noch nicht mal über das Grab seines Vaters Bescheid, was es ja gibt. Ja? Es gibt heute gerade in Russland unglaublich verdienstvolle Gesellschaften, die damit zu tun haben, die Gräber der verstorbenen Soldaten, egal ob es die eigenen oder ob es die der Deutschen oder der Polen oder was immer ist, aufzuspüren und zu begreifen oder klar zu werden, wer ist das? In der Regel hat man da ganz gute Chancen, weil die haben immer so diese Soldatenmarke um den Hals hängen. Ja? Und da steht eine Zahl drauf und der Name drauf und da kann man sehr schnell rausfinden, wer das ist. Und dann die Angehörigen davon zu verständigen, soweit es noch welche gibt, da ist jetzt euer Vater oder euer Bruder oder euer Sohn aufgetaucht. Seine Leiche, seine Knochen, und wir schicken sie gerne zu, in einem kleinen Sarg oder sonst was. Und diesem jungen Mann, der wusste nicht, er wusste nur, es war in der Nähe von... Ich glaube, es war sogar Stalingrad in der Nähe. Und dann habe ich ihm den Rat gegeben, du musst dahin fahren. Und du musst ein kleines Fläschchen mitbringen. Mit dem Sand. Von irgendeiner Stelle. Da hat er gestrahlt. Aber auf solche Ideen muss man erstmal kommen. Ne? Das würde ja keiner machen. Jeder hält sich für einen Spinner, ne? Nein, das ist so wichtig. Es ist symbolisch und Symbole helfen. Ja? Und jedes Mal, wenn er morgens wach wird, sieht er ein kleines Glasfläschchen mit einem dunklen Sand vom Wolga-Strand. Ich weiß gar nicht, ob Stalingrad an der Wolga liegt, keine Ahnung. Ja? Gut, weiter. Abhängigkeit von Nähe. Die Anima, mein Gott, manchmal bleibt sie stehen. Da ist sie 4 Jahre alt, obwohl ich eine große, starke, attraktive Frau bin, ist meine Anima 4 Jahre alt und geht immer so, bitte, bitte, hab mich lieb. Ja, klar. Manch einer läuft so durch die Welt, nicht? Abhängigkeit von der Nähe. Mein Freund Dieter wollte Zeit seines Lebens eine Prinzessin haben. Irgendwann hat er eine gekriegt. Eine schon etwas, das Königtum hat nicht mehr existiert, in Suriname war das wohl. Und sie war keine Prinzessin mehr, sie war geflohen und so weiter, aber sie war mal eine und er hat sie geheiratet und das war ganz toll. Aber noch viel toller fand ich, wenn mein Freund Dieter, ein gestandener, rationaler, erwachsener Mann, mit dieser jungen, so jung war sie auch nicht mehr, er war 50 und sie war 35 oder so, mit ihr sprach, so, hotti potti mutti futti tutti. So sprach er und sie sprach dann auch noch so surinamisch, nicht so ein bisschen, aber das war so ganz lieb. Das ist auch die Anima, das ist allerdings jetzt der kindliche, der Säuglingsteil, hätte ich beinahe gesagt, der Anima. Ja? Manchmal sitzt mein Kater Hans vor mir am Frühstückstisch, schaut mich an und schnurrt. Dann weiß ich, jetzt ist seine Anima da, jetzt will er auf den Arm. Manchmal ist er ein absoluter Rabauke, manchmal ist er ein absolutes Arschloch, mit Verlaub, aber manchmal ist er auch so, sitzt da, schaut mich an und schnurrt und dann weiß ich, jetzt will er auf den Arm, aber ich nehme ihn nicht auf den Arm, ich setze ihn auf die Schulter und das hat er noch am liebsten. Und dann gehe ich mit ihm durchs Haus und dann schnurrt er mich pausenlos an und haut mir immer seine Backe an die Backe, weil er sich so freut. Ja. Haben Katzen eine Anima? Selbstverständlich, was sollen sie denn sonst haben? Ja, sie haben auch einen Animus, natürlich. Okay. So, ich muss mal ein bisschen auf die Uhr achten. Wir sind jetzt knapp eine Stunde da, gleich mache ich eine Pause. Die Infantilität, ne, das war gerade mein Freund Dieter. Ne? Das innere Kind, das war mein Freund Dieter. Der hatte seine Prinzessin und seine Prinzessin sprach ihn immer an mit Hutti Tutti und er antwortete mit Potti Botti. Ich habe Zahnfleischbluten gekriegt, wenn ich nur 2 Minuten zugehört habe. Ja? Psychosomatik nennt man das. Die Suche nach der Mutter. Ja, sicher. Weil den Katzen wird ja spätestens nach 6 Wochen die Mutter weggenommen. Oder besser gesagt, sie werden von ihrer Mutter weggenommen und kamen zu uns. Ja? Und natürlich, bei meiner Frau ist das Hansi noch verrückter. Der liegt den ganzen Abend, die Heidemarie liegt auf der Couch und wir gucken irgendeine Fernsehserie und er liegt den ganzen Abend der Länge nach zwischen ihren Beinen oder auf ihren Beinen. Also das ist noch mehr Mutter als morgens bei mir. So. Aber naja, gut, Suche nach der Mutter, Wunsch nach Nähe hatten wir schon, Wärme und Geborgenheit. Das Nehmen, das ist das, ein Thema der Anima, was allerdings erst von Störungen befreit werden muss. Anders gesagt, mit Nehmen tut sie, obwohl sie es so gerne täte, tut sich die Anima schwer. Es gibt da noch so Riegel drin. Ja? Und dieses Lernen, die Nähe zu lernen oder überhaupt Nehmen zu lernen. Der Animus hat das Thema des Geben lernen. So. Und das größte Symbol der Anima ist die Baubo. Sagt euch das was, das Wort Baubo? Ja. Manche sagen auch die Vulva. Aber Baubo ist der Name einer Person aus dem Mythos und die Baubo verwaltet die Vulva. Und die Vulva wird eingesetzt von der Baubo auf dem, wie heißt der Platz, wo wir dann immer tanzen? Na, Walpurgis. Auf der Walpurgisnacht. Nicht? Da sausen wir herum als Baubo und sind damit sozusagen in der Nähe der starken Frauen, der Hexen von mir aus. Ja? Baubo ist die Urmutter der Hexe. Wie die Hekate in der griechischen Mythologie. Gut. Wir können hier nicht alles benennen, ja? Die Suche nach dem Ja, nach ihrem eigenen Ja, hat die Anima. Sie sucht es. Ja. auch da wieder sozusagen das Symbol der Vulva, der Vagina, die ist ja zu. Und die hat etwas zu lernen. Das ist ihre Aufgabe. Sich, früher oder später, zu öffnen. Das Öffnen heißt Ja sagen. Das Öffnen heißt Nehmen. Jetzt könnte man sagen, ja, also die Mädels von heute, die jeden Abend in die Disco gehen und jeden Abend nehmen, können das schon. Naja, ich würde sagen, die stehen noch ganz am Anfang, davor. Ja? Die öffnen und wissen gar nicht, was sie tun. Ja? Das hat ja nichts zu tun mit sozusagen einem Lernprozess zu öffnen, sondern es hat nur zu tun, ich öffne, weil der andere das so will, na soll er doch. Oder wie immer das ist. Ja? Also dieses Thema der Sexualität, der Anima, das ist ein riesiges Thema. Könnte man, und es ist ja auch schon geschehen, Bücher darüber schreiben. Ja? Ich bin da zu nah, deshalb kann ich diese Bücher nicht schreiben. Das ist E.T.s. Ihr kennt doch den Film von Steven Spielberg, einer seiner ersten Filme. Ja? Das ist eine Person, E.T. Spielberg ist ja 5 Jahre alt. Ne? Wenn man Glück hat, wird er in 20 Jahren 6. Dann kann er aber keine Filme mehr machen. Ja? Aber im Moment ist er noch 5 und dann macht er ganz gute Filme. Ja? Und da hat er, am Anfang hat er gesagt, ich will jetzt mal einen Film über meine Anima machen. Also über meinen, da war er noch 4. Ne? Das war, ich weiß nicht, 1970 oder so. Und da hat er den Film E.T. gedreht. Und da hat er seine Anima verkleidet als ein Wesen aus dem Weltall. Könnt ihr euch erinnern? Wie hieß der Film? E.T. E.T. So ein kleines Kerlchen mit so einer langen Nase. Später hat E.T. dann noch einen Bruder bekommen, so 20 Jahre später. Das war Alf. Ja, sicher, klar. Nicht? Beide waren ausgesprochene Vertreter der Anima. Ja? So. Und E.T. hatte immer nur einen Satz. Er hat immer gesagt, wenn ihm sein Freund was fragte, hat er immer gesagt, wie war der Satz? Ja, ja, ja. Und am schönsten fand ich immer, wenn er sagt, nach Hause. Ja, das ist die Anima. Sie will nach Hause. Heim. Wo ist ihr Heim? Na, irgendwo im Weltall, nicht? Und Alf wollte auch immer zurück nach Melmac. Ne? Und Alf war der Prototyp des trotzigen Kindes. Ja? Wenn man ihn irgendwie bestrafen wollte und man hat eingesehen, das war jetzt Unrecht und man hat ihm dann eine Riesentorte vorgesetzt, weil es Unrecht war und der Tenner, der hat sich 1000-mal entschuldigt. Und so, und dann sagte der Alf, und das ist für mich so der Prototyp des Trotzes. Da hat der Alf gesagt, ja, ich werde jetzt die Torte essen, aber ich werde sie nicht genießen. Das musst du dir nicht einbilden, dass sie mir schmecken wird. Schlecht und recht werde ich sie essen. Ja. Anima lässt grüßen, ja. Kinder haben wollen. Kennt ihr, habt ihr gesehen, Ellie McBeal? Ich weiß, Peter, aber wann beschreibst du eigentlich deine Bücher, wenn du pausenlos Fernsehserien guckst, nicht? Ja, ich gucke halt jeden Abend ab 8 gucke ich irgendwann mal 1 oder 2 Serien, weil dann mache ich ja nichts mehr, also nichts mehr Bücher schreiben oder sonst was. Und Ellie McBeal, eine Rechtsanwältin, ist 33 Jahre alt oder so, oder 30 Jahre alt, seit 5 Jahren jetzt verheiratet mit, helft mir, die Schauspielerin verheiratet mit dem Typen, der... Ach, das höre ich auch. Jetzt höre ich auch mit so. Und die sah in ihrer Wohnung, sie hatte gerade keinen Mann und sie hatte auch kein Kind, da kam auf einmal der Babywunsch. Und dann tanzten imaginäre Säuglinge, weil es amerikanisches Fernsehen war, hatten die alle Windeln an, man darf ja keine nackten Kinder zeigen, und tanzten da rum und sie stand da und hat sich das angeguckt und hat dann ihre Freundin angerufen und hat gesagt, du weißt, die Kinder, die ich haben will, tanzen schon in meiner Wohnung rum. Ja, sicher, natürlich. Ja. Das ist, der Kinderwunsch kann auch sich externalisieren und dann unsichtbare Kapriolen abliefern. Die tickende Babyuhr. Die eigene Schwangerschaft natürlich, wenn ich schwanger bin, bitte. Meine Monika, ja. Obwohl Monika ist, wie gesagt, seit der Geburt 60 Jahre alt, die war nie schwanger. Ja, das ist ihr Problem. Bevor wir jetzt diskutieren, Monika und ich, lasse ich das. Das passiert manchmal in Seminaren, dann sagt sie, du blöde Sau, du musst dir ja schon wieder alles erzählen von uns beiden. Ist sehr gut. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt hat sie mich. Okay, also, die eigene Schwangerschaft, da bin ich Anima. Wenn ich normalerweise als Frau nur 30% Anima bin und wenn ich normalerweise als Mann nur 6% Anima bin, so im täglichen, dann bin ich, wenn ich eine Frau bin und schwanger bin, bin ich nicht mehr 30% Anima, ich bin 70% Anima und mein Mann erkennt mich nicht mehr. Und ich als Mann, wenn ich Vater werde, und meine Frau gerade 60% Anima ist und ich sonst, was habe ich gesagt, wie viel Prozent, 5 bin? 6? Bin ich vielleicht 9? Wenn ich, natürlich ist es auch manchmal so, also das gibt es ja auch, ne? Die Frau wird schwanger, sie war vorher 10 Anima, jetzt ist sie 12 Anima, mein Mann war vorher 23 Anima, jetzt ist er 70 Anima. Und dann kann ich als Frau bei ihm ja nur gar nicht mehr landen, nicht? Mir ist gerade Lust und dann sagt sie, das können wir nicht machen. Sagt er, das können wir nicht machen, ich kann doch nicht mal. Das geht ja überhaupt nicht. Ich muss gerade auf die Toilette sich übergeben, wenn er sich vorstellt, was da passiert mit dem Kind, während er sein Johannes irgendwo hinein. Es gibt Männer, die werden schwanger. Es gibt sogar ganze Völker, da werden die Männer schwanger, wenn die Frauen schwanger werden. Diese, das ist nicht zum Aushalten. Ja. Die müssen dann irgendwas tun, um sich abzureagieren. Ja. Irgendwelche Pfeile über Häuser schießen oder irgend sowas machen, damit sie damit klarkommen. Ne? Na gut. Gefühl, bei der Geburt vertauscht zu sein. Oh ja, das ist auch ein Anima-Thema. Ja. Das ist das Thema, es ist völlig ausgeschlossen, dass meine Eltern so gemein sein können. Das gibt es. Das geht nicht. Das sind nicht meine Eltern, die zwingen mich, jeden Tag mittags einen Pudding zu essen. Und dann fragt der Therapeut jeden Tag denselben. Nein, das ist doch scheißegal. Mal Waldmeister, mal Himbeer, mal Heidelbeer. Jeden Tag muss ich das. Ich sage, ja, was ist das Problem? Und dann guckt er mich an und sagt, verstehen Sie mich nicht? Ich finde, wenn mir meine Eltern jeden Tag einen Pudding kochen, ich würde tanzen vor Freude. Dann geht sie und sagt, mein Therapeut versteht mich nicht. Wenn die Anima solche Dinge erlebt und ist wütend wegen irgendwas, gibt es keinen Frieden mehr. Ja. Da ist die Anima dann aber wirklich 3 Jahre alt oder so. Und bleibt auch 3 Jahre alt. Das ist auch nebenbei gesagt, ist auch mitunter, jetzt muss ich vorsichtig formulieren, mitunter ist das auch ein Grund für Traumatisierung. Da gibt es etwas, was uns normalen Menschen erscheint wie, naja, das ist nicht so schön, ja. Aber für ein 3-jähriges Kind ist das ein Weltuntergang. Wir Erwachsenen sind halt schon sehr weit von dem seelischen Zustand des 3-Jährigen entfernt. Und manchmal gibt es dann das, was wir therapeutisch eine Dissoziation nennen, eine Abspaltung. Ja? Und dann wird das 3-jährige Kind sistiert, bleibt stehen. Und natürlich, der andere Teil geht weiter. Aber die Anima bleibt stehen. Oder ein Teil der Anima, ich muss vorsichtig sein, ja, bleibt stehen. Und das ist eine milde Form, manchmal von dem, gefühlt von dem Kind, Also eine heftige Form der Traumatisierung. Und da gibt es nur eine einzige Therapieform dafür. Man muss heute als erwachsene Frau von einem Therapeuten, weil das macht man nicht alleine, von einem Therapeuten zu dem kleinen dreijährigen Kind, was damals aufgrund dieser, bitte, Trauma kann sein, meine Mutter ist verliebt in ein Kleid im Kaufhaus in der vierten Etage in der Frauenabteilung und das Kind sieht etwas anderes, geht dahin und ist versunken in, was weiß ich, da hat jemand sein Krokodil mitgebracht und streichelt und so weiter. Und nach einer halben Stunde besinnt sich das Kind auf die Mutter, aber die Mutter ist nicht mehr da. Die Mutter hat schon den Kaufhausdetektiv angestellt und die Mutter hat schon dieses gemacht und jenes gemacht, ist durch alle Etagen gelaufen, wo ist die Dreijährige und so, und ist weg. Ja? Und dann nach anderthalb Stunden, während das Kind völlig aufgelöst ist, und wir wissen gar nicht, wir können uns gar nicht vorstellen, was da in einem solchen Kind, in einer solchen kleinen Anima passiert, kommt die Mutter wieder. Ja, aber der Schaden ist da. Da ist eine Abspaltung, die hat stattgefunden. Und dann muss man nochmal, heute als erwachsene Frau, muss man nochmal sozusagen im Inneren in dieses Kaufhaus gehen und das Kind suchen und nach Hause holen. Das sagt sich jetzt so einfach. In der Therapie hat man aber nur den Therapeuten und die Klientin zur Verfügung. Und da ist es natürlich enorm hilfreich, wenn man das in einer Familienaufstellung macht, wo man genügend Stellvertreter hat, die man da hinlegen kann als dreijähriges Kind. Gell? So, jetzt habe ich euch unsere nächste Familienaufstellung verkauft, hoffe ich. Nein? Na gut, hat wieder nicht funktioniert. Ja, Pause.